Okay. Geht nicht, gibt's nicht. Vielen Dank für eure drei kleinen Anspiele, mitten aus dem Leben gegriffen und damit auch die Hinführung zu dem heutigen Thema. Denn ihr habt ja einiges schon benannt, was für uns wichtig ist. Zum Beispiel, ich, Gilbert Peikert, kann eine bestimmte Sache nicht. Für andere ist es spielend leicht. Oder eine Erinnerung, die mir kam, wenn wir über Glauben und Gott sprechen, da fallen mir sofort einige Bibelworte ein, die vielleicht auch so allgemein bekannt sind. Zum Beispiel das Wort aus der Wendezeit, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und der Glaube verleiht Flügel. Es gibt Menschen, die können etwas, was für andere unmöglich und unvorstellbar ist. Es gibt Christen, deren Vertrauen groß und tief ist, sodass das biblische Wort, das Jesus gesagt hat, auch in Erfüllung geht. Der Glaube versetzt Berge. Heute werden wir über einen Menschen hören, für den all diese Aussagen zutreffen. Er ist nicht nur überdurchschnittlich begabt, sondern er bezeugt mit seinem Leben auch, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Ich will heute über Ben Carson mit euch reden. Eine kleine Schwierigkeit hatte ich, Ben Carson und das Thema, als der Bernd mich vor einem Jahr gefragt hat, ob ich kommen will, hat er gesagt, wir haben so eine Idee, wir wollen Vorbilder vorstellen in unseren Gottesdiensten. Hättest du da was? Und da ist mir der Ben Carson eingefallen. Das Thema kam später dazu und ich habe eigentlich empfunden, geht nicht, gibt's nicht, es passt überhaupt nicht. Es passt nicht zu dem. Und ob es überhaupt passt, war für mich eine große Frage und ich bin mit viel Unsicherheit auch dann an das Thema gegangen. Aber wir werden über Ben Carson natürlich trotzdem sprechen. Ich möchte ihn euch gerne vorstellen. Das ist einer der Menschen, der mich nachhaltig auch beeindruckt hat, beeinflusst hat. Und wenn jemand sagt, hättest du ein Lebensbild, wir sind zum Beispiel auf einer Jugendrüstzeit, dann denke ich immer an Ben Carson. Das ist für mich ein Vorbild. Wer ist Ben Carson? Er ist ein Arzt, lebt in den USA. Er ist Chefarzt am St. Hopkins Klinikum in Baltimore. Ihr wisst vielleicht, wo das liegt. Er ist Neurochirurg. Das heißt, er operiert zum Beispiel am menschlichen Gehirn. Ganz komplizierte Sachen, wir können uns überhaupt keine Vorstellung machen. Die klappen auf, schneiden raus, nähen zu. Also ganz schwierige Sachen. Eben nicht nur vielleicht Unfallopfer, sondern auch Menschen, die mit einer schweren neurologischen Behinderung geboren worden sind. Er wagte schwierige und auch extrem gefährliche Eingriffe bei Patienten und war für vielen von ihnen bzw. den Angehörigen letzte Hoffnung. Wenn einer helfen kann, dann vielleicht Ben Carson. Geht nicht, gibt's nicht, trifft das auf ihn zu und wird dieses Motto einem Arzt hochbegabt, gerecht? Dieser Frage habe ich versucht nachzugehen und auch zu überlegen, ob Ben Carson uns mit seinem Leben, seiner Begabung und Erfolgen wirklich ein Vorbild sein kann, ein Mensch, an dem wir uns orientieren können. Noch einmal, das Motto hat es in sich. Vor allem, weil es, wie es oftmals geschrieben ist, und ja, ihr habt es zum Glück hier richtig geschrieben, aber in dem Zettel, das ich zuerst gelesen habe, ist es falsch geschrieben. Was meine ich? Es geht nicht, Komma gibt's nicht. Setzt man das Komma, entstehen zwei eigenständige Satzteile. Es geht nicht und es gibt es nicht. So hatte der Baumarkt das wohl nicht gemeint. Der hat es nämlich auch falsch geschrieben, als er seine potenziellen Kunden mit diesem Werbeslogan bewarb. Geht nicht, gibt's nicht. Natürlich sollte alles möglich gemacht werden und jeder sollte finden, was er brauchte. Geht nicht, gibt's nicht, muss also ohne Komma geschrieben werden. Dann erst gilt der Satz in seiner ganzen Herausforderung. Die Baumarktkette übrigens ist Ende 2013 pleite gegangen. Der eigene Anspruch war von geschäftlicher Seite her wohl eine zu große Überforderung und die Rabatte waren wahrscheinlich immer zu hoch. Aber wie nehmen wir das nun für uns selbst wahr? Und wenn das einer so zu dir sagt, wie hier in dem Anspiel, geht nicht, gibt's nicht. Das ist ja sehr provozierend und mich würde das schon, allein wenn das einer zu mir sagen würde, ziemlich aggressiv machen. Wer so ein Motto nach außen hin verkündet, der muss schon sehr selbstbewusst sein. Es gibt ja solche Typen und ein großes Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Oder, und das hat der Bernd heute schon angedeutet, oder er muss etwas in sich tragen, was seinem Tun und Handeln so eine innere Stärke gibt und ihn sicher macht. Solches Vertrauen, solche Sicherheit wünsche ich mir für mein Leben. Ich bekenne, dass ich sie oft nicht habe. Zu wissen, dass es immer einen Weg gibt, das grenzenlose Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und den Willen zu haben, sich große Ziele zu setzen und die dann auch durchzustehen, durchzukämpfen. Ich bin ja in meinem zweiten Leben Sportler. Ich denke schon, dass ich da vieles auch gelernt habe. Aber es gibt Dinge, das spüre ich, das fällt mir sehr schwer. Ihr habt das Motto über den Gottesdienst gestellt und damit auch über das Leben von Ben Carson. Sicher habt ihr euch da auch Gedanken gemacht, recherchiert und dann so ein Motto gegeben. Natürlich war und ist er ein Genie. Es gibt, glaube ich, wenige Neurochirurgen, die so komplizierte Sachen auch wagen, mit so ruhiger Hand, mit großem Geschick, mit einem unglaublichen Stab an begabten Mitarbeitern. Natürlich hat Ben riesige Erfolge verbuchen können und menschlich Unmögliches möglich gemacht. Berühmt geworden ist er Anfang der 80er Jahre, ich glaube, das war 1982, mit der spektakulären Trennung zweier Menschen, siamesischer Zwillinge, Benjamin und Patrick Bender aus Ulm, also aus Deutschland. Die waren am Hinterkopf zusammengewachsen, hatten verschiedene Organe zusammen, zum Beispiel auch die Hauptschlagader. Man konnte dann eigentlich nicht bloß am Kopf was durchschneiden, sondern man musste dann wirklich ins Gehirn und musste an wichtige Organe heran und sich Gedanken machen, wie können zwei Menschen, die so eine Symbiose eingegangen sind, von der Entwicklung im Mutterleib jetzt einfach getrennt werden. Normalerweise geht das nicht. Und siamesische Zwillinge sind ja eigentlich dazu verurteilt, so zu leben, zusammengewachsen, bis sie irgendwann sterben, in der Regel sehr, sehr früh. Der Eingriff war extrem gefährlich. Beide Kinder hatten eine geringe Überlebenschance durch die Operation. Man hat mit den Eltern entschieden, es dennoch auch zu wagen. Mit einem großen Ärzteteam, ich weiß nicht, wie lange die operiert haben, 18, 20, 24 Stunden, mit vielen, vielen Folgeoperationen, die nötig waren, und diese Bender-Zwillinge wurden erfolgreich getrennt. Er hatte Erfolg und dennoch kann man dann einfach so sagen, geht nicht, gibt's nicht. Ist das nicht ein wenig leichtfertig, großspurig gesagt? Ich möchte mit euch schlagartig etwas aus dem Leben von Ben aufgreifen und herausstellen, warum er so erfolgreich war. Zu Hause habe ich drei Bücher, muss ich jetzt versuchen, ganz kurz zu beschreiben. Also ich habe nur ein paar Episoden aufgegriffen, die mir wichtig geworden sind. Wir können prüfen, ob das benannte Motto wirklich geeignet ist, um es auf seine Persönlichkeit anzuwenden und ihn als Vorbild zu beschreiben. Ben wurde am 18. September 1951 geboren, also er hat bald Geburtstag. Er wuchs in einem Ghetto auf in Detroit in Michigan, USA. Er war Schwarzafrikaner. Wir haben jetzt leider kein Bild von ihm. Als Ben 8 Jahre war, ließen sich seine Eltern scheiden. Der Vater war kriminell, er dealte mit Drogen und seine Mutter erkrankte in dieser Zeit an einer schweren Depression und sie ist in einem der Bücher auch selbst zu Wort gekommen. Sie beschreibt diese Situation für sich und sagt, ich war an einem Punkt, wo ich mir das Leben nehmen wollte. Ich habe also schon alles bereitgelegt gehabt und ich war bereit, meinem Leben ein Ende zu setzen. Sie hat es nicht getan, es ist anders gekommen. Ben war ein schlechter Schüler, er war, glaube ich, der schlechteste Schüler in seiner Klasse. Er hatte 4 und 5 und ebenso wie sein Bruder Kurt. Er verfügte auch über keine besonderen Leistungen, nichts, wo man darauf hindeuten könnte, dass dieser Junge, dieser schwarze Junge aus dem Ghetto dort begabt wäre. Er lebte in einem Umfeld, in dem sein Scheitern vorherbestimmt schien. Und doch sollte es ganz anders kommen. Rückblickend hat Ben die Erfahrung der Nähe Gottes und die Liebe seiner Mutter als die zwei entscheidenden, tragenden Säulen in seinem Leben bezeichnet. Ich muss an dieser Stelle einen kleinen wichtigen Einschub machen. Ich weiß, dass es auch Mütter gibt, die ihren Kindern wenig Liebe entgegenbringen. Das hat auch etwas mit der Vergangenheit dieser Mütter natürlich zu tun. Aber wenn es eine Mutter gibt, die dich von ganzem Herzen liebt und an dich glaubt, dann danke Gott von ganzem Herzen für diesen Menschen. Ich bin auch in der Beschäftigung mit Ben auf meine eigene Mutter, ja, gedanklich gekommen. Sie hätte sich Arme und Beine und sonst was für ihre Kinder ausgerissen. Sie hat uns geglaubt, sie hat uns ermutigt, gefördert. Ich habe mich ein wenig selbst hineinversetzen können, denn auch meine Eltern haben sich scheiden lassen. Und meine Mutter hat nun versucht, das Beste draus zu machen aus dieser Situation. Bis zum heutigen Tag, wenn ich überlege, welche Menschen gibt es in deinem Leben, die an dich glauben und die dir ganz vertrauen und die wirklich sich das Bein für dich ausreißen würden, dann, ich kann es vielleicht an einer Hand abzählen. Vielleicht geht es euch anders, aber meine Mutter gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn ich mal irgendwo hinfahre zu irgendwas, nach Wittgensdorf zum Beispiel, dann bangt sie, dass nichts passiert auf der Strecke und fragt und so weiter. Das geht ihr manchmal auf den Keks, aber ich spüre, sie hat mich unglaublich lieb. Ich selbst weiß genau, was Ben Carson in seiner Biografie schreibt, wenn er von seiner Mutter berichtet. Ben und sein Bruder Curtis hatten in ihr einen Menschen, der an sie glaubte. Und das beschreibt Ben auch für sich selbst. Sie stellte ihre eigenen Lebensansprüche für ihre Kinder zurück. Sie sah deren Begabung, sie sparte nie mit Lob. Sie ermutigte ihre Kinder immer wieder, indem sie sie lobte und sagte, das hast du gut gemacht. Und ich wusste, dass so viel Potenzial in dir steckt. Sie forderte ihre Kinder aber auch heraus, ihr Bestes zu geben. Sie nötigte sie, sie forderte sie heraus und sie war in ihren Forderungen stets konsequent. Es begann damit, dass sie sich wirklich mal an einem Abend überlegt hat, wie wird die Entwicklung meiner Kinder sein, und dann hat sie einen Beschluss gefasst und ist dann zu ihren Kindern gegangen und hat gesagt, ihr lernt bis in 2 Tagen das Einmaleins auswendig. Würden wir vielleicht sagen, ja, das können wir schon. Aber an dem Punkt, an dem Ben und sein Bruder standen, war das eine Riesenherausforderung. Die haben protestiert und gestritten. Die Mutter hat sich durchgesetzt. Dann folgten Passagen aus dem örtlichen Fahrplan. Sie sollten also die Abfahrtzeiten der Busse und so weiter auswendig lernen, wo der Bus zu welcher Zeit genau ausfährt. Dann hat sie ihre Kinder in die Bibliothek geschickt. Sie mussten 2 Bücher wöchentlich lesen und inhaltlich wiedergeben. Immer mit viel Protest. Fernseher wurde abgestellt und dann haben sie gelernt. Ben hatte ein Aha-Erlebnis, als er in einer Unterrichtsstunde, da ging es um Geologie, der Lehrer hatte einen Stein vorgelegt. Ben war der Einzige, der wusste, was das für ein Stein ist, ein seltener Lavastein und wie er entstand. Er hatte in einem Buch gelesen, irgend so ein trockenes Ding, und wusste, dass das ein Obsidian war und beschrieb das. Alle Kinder staunten, selbst dem Lehrer klappte die Kinnlade runter. Und es war das erste Mal, dass Ben in der Schule erfolgreich war, indem er etwas wusste. Und dieser Aha-Effekt hat ihn bestärkt in der Überzeugung, dass das, was seine Mutter bei ihm da probiert und experimentiert und durchsetzt, wirklich gut ist. Und innerhalb weniger Wochen verbesserte sich Ben in seinen Leistungen. Nach einem halben Jahr stieg er auf und in 2, 3 Jahren war er natürlich, wie konnte es anders sein, Klassenbester. Ben begann an sich selbst zu glauben. Aber als noch wichtiger erwies sich für ihn die Vermittlung des Glaubens an Gott. Bens Mutter hatte in der Zeit ihrer Krankheit selbst die Liebe einer Christin erfahren. Da kam eine Frau zu ihr ins Krankenhaus und sie wies sie ab, weil sie mit ihr auch über Gott sprechen wollte. Und das wollte sie nicht und dieses Gelaber und das hilft mir auch nicht. Und die Frau ist einfach konsequent geblieben. Wir würden vielleicht sagen penetrant, aber sie wusste, dass sie etwas für Bens Mutter hat, was ihr helfen kann. Und deshalb blieb sie treu und penetrant und langsam öffnete sich Bens Mutter und besuchte dann Gemeindegottesdienste, wahrscheinlich GoX-Gottesdienste und kam so allmählich in die Gemeinde dort hinein und traf dann eine Entscheidung für ihr Leben, Christ zu werden. Das waren Menschen, die ihr auf dem Weg des Glaubens geholfen hatten. Meine Erfahrung begann ähnlich mit 18 Jahren, habe ich Menschen getroffen, die mit einer großen Offenheit und Herzlichkeit mit mir über den Glauben ins Gespräch kamen. Bis dahin hatte ich keine Erfahrung mit Gott gemacht. Es waren Menschen, die mir mit ihrer Liebe und Herzlichkeit die Tür geöffnet hatten für einen Weg zu Gott und mich darin auch begleitet hatten, bis ich selbstständig geworden bin. Und irgendwann durfte ich selbst jemand sein, der für andere ein Zeuge sein konnte für die Liebe des himmlischen Vaters. So war es auch bei Bens Mutter. Sie fand zum Glauben, sie lebte es ihren Kindern vor. Und schon als Junge, ich glaube mit 11 oder 12 Jahren, hat er mal in einem Gottesdienst, da gab es noch Prediger, die mitreißend predigen konnten. Und er hat eine Geschichte erzählt, die ging dem Ben durch und durch. Und er stand auf und hat gesagt, ich will Christ werden, ich will an den Retter glauben, er soll mir Lebenshilfe sein. Ben traf eine bewusste Entscheidung für den Glauben und wurde Christ. Und das Geheimnis seines weiteren Weges, seiner Entwicklung und auch seiner späteren Erfolge lag letztlich in der Erfahrung einer aufrecht und aufopferungsvoll lebenden Mutter, die selbst ihren Lebenshalt im Glauben an Jesus Christus gefunden hatte. Ihr und auch später anderen Christen verdankt Ben seinen innersten Lebenshalt. Und das wird in dem, wie er es selber beschreibt für sein Leben, immer wieder deutlich. Er hatte als Heranwachsender ein Schlüsselerlebnis. Und ich habe so den Eindruck, das ist vielleicht in der Banalität dieses Erlebnisses, ist eigentlich gar nicht banal, tatsächlich ein Scheideweg für ihn gewesen. Er war als Kind und Jugendlicher extrem jähzornig. Also wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat, hat er seinem Gegenüber eine ins Gesicht geklatscht oder ist ausgeflippt. Er selbst wusste aus seinen psychologischen Kenntnissen, er hat viele Jahre auch Psychologie studiert, dass ihn diese charakterliche Prägung, das, was mich charakterlich prägt, ein Leben lang begleiten wird. Das kann man nicht einfach wegmachen, sich Mühe geben, nicht mehr jähzornig zu sein. Man ist es einfach. Ihr werdet das für euch selber auch sicher nachvollziehen können bei Dingen, wo ihr sagt, da habe ich ein Problem mit mir, aber ich kann es nicht abstellen. Es kommt immer wieder. Aber bei Ben sollte es anders kommen. Es war wieder so eine Lappalie. Er stritt sich mit einem Kumpel, einem Freund um irgendeinen Radiosender. Ein Wort gab das andere. Ben rastete aus. Er hat aus irgendeinem Grund ein Taschenmesser in der Hand, ein Klappmesser, klappt das auf und stößt es seinem Freund in den Bauch. Ben steht vor seinem Freund. Er blickt auf das Messer, völlig entsetzt, der Freund ebenfalls. Die Messerklinge ist abgebrochen. Er hatte bei diesem entscheidenden, schnellen, spontanen Stoß die feste Gürtelschnalle getroffen. Das Messer war abgebrochen. Beide blicken sich voller Entsetzen an. Mit einem Schlag ist Ben völlig bewusst, was er hier gemacht hat. Und nicht nur die Tat an sich, sondern das ganze Ausmaß dieser Tat. Er hätte seinen Freund getötet. Und er weiß selbst in diesem Moment, dass er an einem Scheideweg steht. Was soll werden mit seinem Leben? Seit Kindheit an, seitdem er auch Christ geworden ist, hatte er den Wunsch, mal Arzt zu werden. Und er weiß, mit dieser Charaktereigenschaft wird das für ihn nichts. Wie getrieben rennt er nach Hause
Er schmeißt die Türen auf, er rennt in die Toilette, schließt sich ein und er geht auf die Knie vor der Kloschüssel. Er ist verzweifelt, er ringt mit Gott, er betet immer wieder, stundenlang hockt er da auf den Knien und er bittet um das, was menschlich gesehen aus seiner Erfahrung und Einsicht nicht möglich ist. Ben selbst beschreibt diese entscheidende Schlüsselszene als eine für ihn wesentliche Begegnung mit Gott, etwas Handfestes. Nicht nur eine blanke Theorie, der liebe Gott hilft irgendwie und mit uns fertig zu werden und der liebe Gott vergibt dir immer wieder, sondern er hat es konkret auf sein Leben bezogen und so erfahren. Zwischendurch rennt er mal kurz raus, holt seine Bibel, wieder reingeschlossen, blättert darin, schlägt eine Seite auf, landet bei Sprüchen, Altes Testament, und findet einen Spruch, der genau zu ihm passt. Da geht es um Beherrschung und dass Gott den Menschen diese Gabe auch schenkt. Und er betet wieder und wieder. Und dann hat er das Gefühl, dass etwas anders geworden ist. Er spürt es für sich. Er nimmt nochmal dieses Bibelwort auf, er schlägt die Bibel zu, steht auf, er wäscht sich das Gesicht, er tritt aus der Tür raus und sagt für sich, bekennt es für sich: Ich wusste in dem Moment, ich werde nie wieder jähzornig sein. Ich wusste, Gott hat mich verändert. Und er sagt es für sich: Ich habe seitdem nie wieder Probleme gehabt mit Wutanfällen in meinem Leben. Das, was ich damals erfahren habe, ist bleibend in meinem Leben verändert worden. Und doch kann man sagen, geht nicht, gibt's nicht. In Ben jedenfalls ist kein Triumph. Er steigt dort nicht aus der Toilette raus und klopft sich auf die Schulter, sagt, hast du gut gebetet und hat geklappt. Er macht kein Peace-Zeichen. Leute, ist alles anders jetzt. Ich bin ein guter Kerl geworden. Da ist Erschrecken und Erleichterung zugleich. Da ist die Angst vor dem Scheitern und die neue Gewissheit, dass Gott helfen kann. Als Kind, das sind immer so Erinnerungen, bin ich einmal bei einem Klassenausflug, da waren wir vielleicht auch so 10, 11, 12 Jahre, unterwegs gewesen. Ich bin ja in Schweden an der Oder groß geworden, da fließt in der Entfernung die Oder vorbei, die tritt immer mal über die Ufer. Es nennt sich Poldergebiet, wird überschwemmt und dann bleiben Restlöcher und dann bleiben auch sumpfähnliche Landschaften übrig. Und ich habe das gesehen und dachte, probier's doch mal aus. Wupp. Und bevor ich mich versah, war ich um 25, 45 Grad geneigt, denn ich begann sofort zu versinken. Und ich spüre noch heute das Entsetzen, was mir da durch den Kopf ging, als du plötzlich abgingst in die Tiefe. Irgendwo dort im Überschwemmungsgebiet muss heute noch mein Kinderschuh liegen. Mal sehen, ob mir jemand findet in 1000 Jahren und sagt, so sahen die Schuhe früher aus. Ich bin nur mit einem Schuh nach Hause gekommen, aber dieses Gefühl ist ein Stück geblieben. Es ist vergleichbar mit einer Lebenserfahrung. Lebenserfahrungen, die wir machen müssen, weil wir plötzlich das, was so fest und sicher bisher stand, verlieren und haltlos werden. Plötzlich sehen wir die eigenen Grenzen, stoßen daran, sind machtlos, uns selbst zu helfen, vor allem uns alleine zu helfen. Aus dem Sumpf unserer eigenen menschlichen Möglichkeiten kann man sich nicht selbst herausholen. Bei mir ging es gut, ich war noch nicht richtig drin, aber bei einem richtigen Sumpf gelingt das nicht. Und damit meine ich beileibe nicht nur die persönlichen Grenzen, dass man irgendwas nicht zusammenbasteln kann oder nicht richtig begabt ist, sondern ich meine zum Beispiel auch das Unvermögen, Gutes zu tun oder gut zu sein. Oder es sind auch vielleicht Dinge, die in unserem Leben allgegenwärtig sind. Ich erinnere mich an viele Weggefährten, Gemeindeglieder, die von einem Tag auf den anderen vor so einer Situation standen. Zum Beispiel, als der Arzt gesagt hatte, sie haben Krebs im Endstadium oder sie haben Brustkrebs und wir hoffen, dass wir noch etwas machen können. Und dann habe ich gemerkt, dass selbst gestandene Christen, die viele Jahre als Christen lebten und die das sicher auch so vor sich hergetragen haben oder gesagt haben, bekannt haben, Jesus mein Retter und er hilft und so weiter, völlig hilflos wurden und auch nicht mehr beten konnten. Aus dem Sumpf der eigenen menschlichen Realität kann man sich nicht selbst heraushelfen. Die Hilfe muss in entscheidenden Lebenssituationen von außen kommen. Von dort, wo Festigkeit, Treue, Vermögen und Liebe ist. Geht nicht, gibt's nicht. Das ist kein Spruch, der uns in solchen Zeiten und Situationen über die Lippen kommen kann. Das ist allenfalls eine Erfahrung, die ich machen darf und auch kann. Als Mensch, wenn ich mich dafür entscheide, Gott zu vertrauen, mich ihm ganz anzuvertrauen, ohne zu wissen, wie der Ausgang sein wird. Und da gibt es eine Menge Bibelworte auch, Verheißungen, Zusagen, die müsstet ihr mal nachschlagen, wahrnehmen in der Bibel, die alle so ähnlich sind wie: alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Dieses Wort nehmen wir auf, wie ein Vater damals in Israel, der Jesus für sein heilloses, krankes Kind gebeten hat. Es ist eines dieser Bibelworte, die ich mal zitieren möchte, für euch und mit euch. Da kam also der Vater mit seinem Kind zu Jesus und er bittet ihn natürlich und sagt folgendermaßen: wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir nehmen dieses Wort auf, dieses Vaters voller Not, weil wir doch auch so zerrissen sind in vielen Lebenssituationen, zerrissen zwischen Hoffen und Verzagen. Und weil es so schwer ist, zu kapitulieren und sich einzugestehen, dass wir uns selbst nicht helfen können. Ich glaube, das ist eine der schwersten Entscheidungen, sich einzugestehen: ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe. Ben Carson hat in einer entscheidenden Situation in seinem Leben die Erfahrung machen dürfen, dass Gott ihn aus dem Sumpf gezogen hat. Zeit seines Lebens wurde der Glaube an Gott zu seinem entscheidenden Lebensgrund. Und wie gesagt, nicht, weil es irgendwie schicklich ist oder weil man vielleicht so eine Masche, sondern weil da eine Lebenserfahrung dahinter stand. Und sie prägte fortan auch seine Lebensentscheidungen und seine gesamte innere Lebenshaltung. Und das machte ihn für mich als Mensch so anziehend, so vorbildhaft. Seine Entscheidungen waren vom Gebet und dem Fragen nach Gottes Willen geprägt. Vor Operationen oder vor Gesprächen mit Patienten und Angehörigen hat er gebetet. Um Weisheit, um Rat. Er ist in seiner ganzen Lebenshaltung demütig geblieben. Das spiegelt sich immer wieder auch in seinem Verhältnis zu den Menschen, zum Beispiel auch zu seinen Mitarbeitern. Er konnte also zu der Reinemachfrau oder zu der Sekretärin zuvorkommend sein und sie mit Wertschätzung behandeln. Und immer wieder wusste er um seine eigenen Grenzen und auch das Versagen. Ben war mit 33 Jahren der jüngste Chefarzt einer Universitätsklinik in den USA. So jung ist noch niemand so aufgestiegen. So viel Vertrauen hatte man dann auch in ihn und in seine Begabungen. Aber trotz größter persönlicher, beruflicher Erfolge erlebte er eben auch gescheiterte Operationen und den Tod seiner Patienten. In 5 wichtigen Operationen hat er siamesische Zwillinge trennen können. Das letzte Beispiel aus Indien, glaube ich, ist noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Mindestens 2 dieser Geschwisterpaare sind durch und nach der Operation gestorben. Teilweise blieben die Überlebenden geistig und körperlich behindert. Auch die letzte Trennung, da überlebte ein Kind nicht, ein Mädchen nicht, und das andere lebt nun mit schweren geistigen Behinderungen. Und das Eingestehen der eigenen Grenzen und an das Wissen im Scheitern, Halt und Annahme bei Gott zu finden, da können wir anknüpfen. Denn genau das ist auch unsere Lebenserfahrung. Ben Carson ist nicht nur wegen seiner eigenen Lebensideale ein Vorbild. Die da waren zum Beispiel: nimm dir Großes vor oder gib alle Zeit in deinem Leben das Beste. Er ist nicht nur Vorbild, weil er so gut und erfolgreich war, sondern weil er all diese Segnungen und Erfolge auch einzuordnen wusste. Er blieb ein bescheidener Mensch, mit großer Dankbarkeit gegenüber Gott, aber auch gegenüber den Menschen in seinem beruflichen und privaten Umfeld. Ich bin mir bewusst, dass ich sein Leben nicht leben kann. Ich und sicher auch ihr habt ja vielleicht auch manchmal so Träume in euch, was man alles Großes werden könnte und sein könnte. Ein begabter Prediger oder ein guter Musiker oder was auch immer. Jemand, den alle mögen und hinterher schauen. Ich bin mir bewusst, dass ich Bens Leben nicht leben kann. Da liegen Welten zwischen uns. Mir ist klar, dass viele von euch das, was Ben lebte, auch so nicht umsetzen können. Wir sind in unterschiedlicher Weise begrenzt. In unserem Verstand, in unserem Intellekt, in unseren körperlichen und seelischen Möglichkeiten. Wir sind auch unterschiedlich begabt. Und wir leiden vielleicht an der fehlenden inneren Kraft. Andere sagen, das geht immer noch. Ich sage, ich bin Sportler, ich Ausdauersportler. Da geht noch was. Wenn meine Frau sagt, ich kann nicht mehr, da sage ich, du willst nicht mehr. Es geht noch ein Stück. Nicht jeder hat diese innere Kraft. Und dennoch will ich das Leben und Wirken von Ben Carson für mich und für euch als Anstoß nehmen. Nur wenig von uns werden es schaffen, annähernd so erfolgreich und gut zu sein. Aber wir können versuchen, von seiner Glaubens- und Lebenshaltung zu lernen. Dazu eine letzte kleine Randbegebenheit aus seinem Leben. In einem seiner Ferienjobs als Student arbeitete er als Müllsammler an den großen Ausfallstraßen von Detroit. Wer würde das von unseren Studenten machen oder Schülern, Müll einzusammeln an der Straße? Ich weiß nicht. Ben hat's gemacht. Er war als Aufseher einer Highway-Crew unterwegs, also er hatte da Leute mit sich, für die er verantwortlich war. Mit so einer Truppe musste er also kilometerlang mit irgendwelchen Stäben den Müll einsammeln. Und das mitten im heißen Sommer. Ben beschritt selbstständig ungewöhnliche Wege. Viel früher als andere Gruppen brachen sie auf, motiviert durch eine gemeinsame Zielsetzung. Waren sie bereits fertig mit ihrer Arbeit, vielleicht früh um 7, sie sind schon um 3 losgemarschiert, als die anderen Trupps erst losgingen und dann in der Mittagsglut arbeiten mussten. Sie waren 3-mal, 4-mal, 5-mal so schnell wie die anderen. Ben war nicht nur ein guter Arbeiter und Leiter, sondern er arbeitete sich auch die Wertschätzung und Anerkennung der anderen. So war Ben in vielen, eben auch in diesen Kleinigkeiten, jemand, der gesagt hat, ich will dort, wo ich stehe und was ich lebe, mein Bestes geben. Das ist der Anstoß für uns. Wir können in dem von uns gelebten Umfeld, in unseren Aufgaben, das Beste geben. In der Schule, in unserem Beruf, in der Ausbildung, in den Beziehungen zu Menschen das Beste geben, was ich habe. Da kann man mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Und in den vielen Aufgaben, die uns vor die Füße gelegt werden. Wenn wir unser Bestes geben, dann werden wir auch die Anerkennung und Achtung der Menschen gewinnen. Dann werden sich auch Türen öffnen. Dann wird sich auch Segen freisetzen. Ich denke, diese Zusammenhänge bestehen immer wieder auch. Gott segnet uns, aber doch nicht ohne uns, sondern immer auch mit uns, auch mit unserem freien Willen und unseren Entscheidungen, die wir treffen müssen. Gib dein Bestes, dann werden Menschen auch Lebenshilfe erfahren durch dich. Natürlich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Auch das ist so ein Spruch. Auch dieses Motto kann dann bedeutsam werden, dass wir genau den Platz ausfüllen, den wir für uns von Gott als gegeben erkannt haben. Wir sollen eben vielleicht nicht alle Neurochirurgen werden und Ben nacheifern, sondern unseren Platz dort stehen, wo Gott uns hingestellt hat, mit den Begabungen, die er uns gegeben hat, eben auch mit unseren Grenzen. Und dazu gehört eben auch dazu, diese Grenzen zu akzeptieren und anzuerkennen, sich selbst anzunehmen, so bin ich eben gewachsen. Das heißt nicht, dass ich so bleiben will, aber ich muss auch Ja zu mir selbst sagen. Wo auch immer ich stehe, ich kann mit meinen Möglichkeiten und Begabungen ein Segensträger sein. Denn Gott wirkt seinen Segen immer durch konkrete Menschen in konkreten Situationen und durch konkrete menschliche Entscheidungen. In allem aber, was unser Leben begrenzt, die Fehler und das Versagen eingeschlossen, dürfen wir wissen, dass Gott dennoch an uns glaubt. Meine Mutter ist mir das beste Beispiel dafür. Wenn meine Mutter schon so sein kann, wie viel mehr Gott? Und meine Mutter weiß, was für Schwächen ich habe, aber sie verurteilt mich nicht dafür. Gott macht es auch nicht. Gott glaubt trotzdem an mich, auch wenn ich den größten Bockmist mache. Und wenn wir wieder aufstehen und neue Schritte gehen, dann will er sich zu uns stellen, dann dürfen wir im besten Fall die Erfahrung machen, wie er Veränderung schenkt und Grenzen auch weitet. Geht nicht, gibt's nicht. Dieses Motto mag trotz seiner Übertreibung und Überhöhung für uns als Christen gelten. Im Vertrauen auf Gott, der mit uns ist, wie wir es in der Lesung gehört haben, und bei dem alle Dinge möglich sind, im Zutrauen auf uns selbst und zu dem, wozu Gott uns befähigt hat, jeden in seinem Bereich und Stand. Von Ben Carson habe ich teilweise in der Vergangenheit gesprochen. Er lebt heute mit seiner Frau Candy und seinen 3 Kindern und seiner Mutter zusammen. Ende Juli dieses Jahres gab er seine Ambitionen bekannt, als Kandidat der Republikanischen Partei für die US-Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Ich war ganz baff. Wir dürfen gespannt sein, wie Gott diesen Menschen und seine Familie noch führen wird. Mal sehen, ob er dann tatsächlich auf so einer Liste draufsteht. Ben Carson, ein Vorbild und ein Hinweis, auch in Bezug auf dieses Motto. Letztlich Hinweis nicht auf das Motto an sich, sondern auf den lebendigen Gott, der uns zur Seite steht. Und der Friede dieses Gottes sei mit euch. Der Friede Gottes führe uns und gebe uns Kraft. Amen.